Deutschlandfunk, Interview. Und am Telefon nun Eckhard Wörz, Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien, ein Forschungsinstitut mit Sitz in Hamburg, zuständig unter anderem für die Beratung des Auswärtigen Amtes. Guten Tag, Herr Wörz.
Einen schönen guten Tag.
Ich habe es erwähnt, 9-mal war Blinken seit Beginn des Krieges in der Region. Nun ist er zurück in Washington, wieder kein greifbares Ergebnis. Warum kommen die Verhandlungen offenbar kaum von der Stelle?
Nun ja, Hamas möchte als Organisation politisch und militärisch überleben. Netanyahu hat schon wiederholt gesagt, er möchte einen totalen Sieg über die Hamas, ohne das je zu spezifizieren. Und seine eigene Armee sagt, dass dies eine unrealistische Erwartungshaltung ist, weil die Hamas eben eine Ideologie ist und als Organisation ihr Rekrutierungspotenzial jetzt nicht so stark gelitten hat, wenn überhaupt. Im Gegenteil, aufgrund der sehr brutalen israelischen Kriegsführung ist hier natürlich auch unheimliche Wut und Unmut auf der palästinensischen Seite, dass weitere Rekrutierung auf der Hamas-Seite begünstigt. Also insofern ist einfach hier die Erwartungshaltung auf beiden Seiten völlig konträr. Und Netanyahu hat ja auch sehr viel Druck von den Rechtsextremisten in seiner Regierung, Herrn Smotrich und Herrn Ben-Gvir, hier keine Kompromisse zu schließen, gerade was Truppenpräsenz im Gazastreifen betrifft, was ja gerade schon angesprochen wurde.
Das hört sich so an, als ob nach diesen langen Wochen der Verhandlungen, diesen vielen internationalen Vermittlungsmissionen, es eben nicht nur noch um einige wenige Details geht, sondern durchaus noch um die großen Linien für die Vereinbarung einer Waffenruhe.
Ja, also wie gesagt, diese Truppenpräsenz in diesen beiden Korridoren ist ein wesentlicher Faktor, aber auch die Frage, wird das ein permanenter Waffenstillstand oder nur temporär? Und dann natürlich vermute ich, dass auch abgesehen von diesen Fragen auch zur Debatte steht, wie viele oder welche palästinensischen Häftlinge sollen denn freigelassen werden im Austausch für diese Geiseln. Das kann auch durchaus sehr kontrovers sein, da unter diesen Häftlingen ja sehr viele auch sind, die zum Beispiel des Mordes beschuldigt worden sind.
Lässt sich von der Außenlinie, von Ihrem Schreibtisch in Hamburg aus Deutschland die Schuldfrage klären, warum diese Waffenruhe immer noch auf sich warten lässt? Wer ist da sturer als die andere Seite? Oder kann man sagen, beide Seiten sind eben nicht bereit, aus unterschiedlichen Interessen sich da zu einigen und Kompromisse zu machen für eine Waffenruhe im Interesse der Menschen im Gazastreifen?
Sowohl die Rechtsextremisten in der Netanyahu-Regierung als auch die Hamas sind, ja, Extremisten, nicht? Und auch Herr Netanyahu ist ein Hardliner, der natürlich auch eigene persönliche Interessen hat, der ja legale Probleme hat wegen Korruptionsanklagen, die da treuen. Und je länger der Krieg dauert, desto mehr kann er sich diesen legalen Problemen erwehren. Also das ist alles nicht sehr schön. Man muss ja auch sehen, es geht ja nur um einen Waffenstillstand. Es geht nicht um einen Friedensvertrag. Es geht hier nicht um eine langfristige politische Lösung des Konfliktes zwischen den Palästinensern und Israel, der hier existiert. Und sowohl die Hamas als auch die Rechtsextremisten in der israelischen Regierung haben hier eine Maximalposition, dass sie im Endeffekt den Anspruch auf das gesamte Territorium des ehemaligen britischen Mandatsgebiets Palästina postulieren und die Gegenseite dabei vertreiben wollen und da auch sehr brutal in ihren entsprechenden Publikationen das sehr, sehr deutlich ansprechen. Nicht? Und das ist ein Problem und Kompromisse wie eine etwaige Zwei-Staaten-Lösung, die da von westlichen Politikern manchmal immer wieder vorgebracht werden, sind höchst, ja, eigentlich unmöglich und höchst unwahrscheinlich und ja durch die Bedingungen vor Ort zunehmend unmöglich. Nicht? Man hat einen massiven Siedlungsausbau gesehen aus der Westbank. Die Mauer verläuft nicht entlang der grünen Grenze von 1967. Insofern ist die zweiten Staatenlösung vor Ort quasi praktisch tot und wird von den Extremisten auf beiden Seiten auch nicht gewünscht.
Die USA sind ja ohne Zweifel der wichtigste Verbündete Israels in der internationalen Politik. Washington liefert Waffen, liefert viel Geld nach Israel. Warum schafft es eine US-Regierung nicht, ein Benjamin Netanyahu und seine ultrareligiöse, seine rechtsnationalistische Regierung derart unter Druck zu setzen, dass man eben diesen ersten kleinen Schritt in Richtung einer Waffenruhe dann tatsächlich geht?
Nun, man hat auf der anderen Seite eben halt auch Extremisten und Israel ist schon in einer sehr prekären Lage, nicht? Die Hamas, die Attacken vom 7. Oktober, die Hisbollah mit ihrem sehr umfangreichen Raketenarsenal, das sie vom Iran bekommen hat, und der Iran selber, der Israel ja schon mal angegriffen hat, mit Marschflugkörpern und Raketen. Also insofern ist natürlich Israel schon hier auf eine robuste Verteidigung angewiesen. Es darf nach internationalem Recht allerdings keine Kriegsverbrechen begehen, wie es es derzeit mutmaßlich tut im Gazastreifen.
Sie haben den Iran erwähnt. Alle Welt erwartet ja nach der gezielten Hinrichtung der beiden Hamas- und Hisbollah-Führer in Beirut und Teheran, dass der Iran eben die angekündigten Gegenschlag dann unternimmt. Bislang hält Teheran aber die Füße weitgehend still, kann man sagen. Wie sehr ist das zumindest ein Erfolg dieser internationalen diplomatischen Bemühungen unter Führung der USA?
Nun ja, niemand möchte so richtig eine weitere regionale Eskalation, weder Iran noch Israel noch die USA. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, sollte es zu einem Waffenstillstand kommen, dass das Iran quasi als Erfolg verkaufen könnte, dass aufgrund seiner Drohung mit Vergeltungsschlägen solchen Waffenstillstand zustande gekommen ist. Sollte Iran allerdings zu einem ähnlichen oder noch umfangreicheren Vergeltungsschlag ausholen, wie beim letzten Mal nach dieser massiven Attacke aus Iran selber mit Marschflugkörpern und Raketen, wird es diesmal eine massive Vergeltung israelischer Seite geben. Nicht? Also nicht nur wie beim letzten Mal, dass man da eine Flugabwehrbatterie zusammenschießt und demonstriert, dass der Iran A, eine sehr schwache Flugabwehr hat und B, wie diese haben, Israel ausschalten kann. Da würde es wahrscheinlich schon dann massive Bombardements geben, vielleicht das Hajj-Ölterminals, das dann wiederum die ganze fiskalische Situation, die Möglichkeit, Gelder zu generieren für das iranische Regime massiv einschränken würde. Und man muss ja sehen, dieses außenpolitische Engagement des Irans in der Region über Stellvertreter Hisbollah im Libanon, Houthis im Jemen, das syrische Assad-Regime, Milizen im Irak, ist im Iran selber unter der Bevölkerung ja keineswegs beliebt. Die sagen, ja, was tut ihr hier alles Geld hier in der Region ausgeben für irgendwelche militärischen Abenteuer? Tut doch lieber mal Sozialprogramme, Bildung und Gesundheitswesen im Iran selber finanzieren.
Eine Frage zum Schluss noch, Herr Wörz. Ihr GIGA-Institut berät ja unter anderem die Bundesregierung und auch das Auswärtige Amt. Die deutsche Außenministerin Baerbock ist ja sehr aktiv in der Region mit vielen, vielen Reisen, Vermittlungsmissionen. Hat Deutschland irgendeine Rolle noch, irgendeinen Einfluss im Nahen Osten?
Also ich kann ja nicht für die Bundesregierung sprechen und wir sind in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt wie mit anderen Ministerien auch, aber grundsätzlich erstmal ein unabhängiges Forschungsinstitut. Also insofern kann ich hierzu nicht sprechen. Allerdings ist der Einfluss der deutschen Außenpolitik natürlich eher begrenzt und schon stärker auch auf der israelischen Seite verortet. Insofern hat hier die Möglichkeiten, wir haben die Möglichkeiten, Deutschlands hier als Vermittler aufzutreten, etwas gelitten im Vergleich zur Vergangenheit.
Im Deutschlandfunk heute Mittag der Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien, Eckhard Wörz. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören nach Hamburg.
Dankeschön. Tschüss.